Kapitel 1 Explosive Maßnahmen. In einem Alarmstart schossen 4 der 6 verbliebenen Oxtorne-Raumer von der Ras Chubai in den Leerraum zwischen den Galaxien Andromeda und Milchstraße. Zeitgleich vibrierte in einer scheinbar leeren Andockmulde der blau schimmernde Inkalkritstahl und ein Paratronschirm flammte über der Öffnung zum All auf. Sekunden später schob sich die umgebende, hohle Halbsphäre, sauber losgelöst von der restlichen Hülle hinaus ins All und raste weg von dem 3000 Meter durchmessenden Raumschiff, zu dem sie gehörte. Während die ringsum die Halbschale angebrachten Gravotron-Feldtriebwerke, die in die Hüllen von Investigatorsonden verbaut worden waren, das Hüllenstück vom Mutterschiff weg beschleunigten, flogen die 4 schweren Kreuzer enge Kurven, wodurch sie einen Ring um den Aufstiegskurs der Mulde bildeten. Doch der Aufstieg der Bucht stoppte abrupt nach nur 100 Metern, lange bevor die Beiboote ohne Gefährdung des Mutterschiffes einen Schuss hätten abgeben können. Mit einem Ruck kehrte sich die Bewegungsrichtung um. Die meisten der rings um den Schalenrand angebrachten Feldtriebwerke rissen sich bei dieser abrupten Richtungsänderung los, schossen unter ihrem eigenen Schub hinaus ins All und trudelten davon, einen Schleier kleiner Trümmerstücke hinter sich herziehend. Die restlichen gingen in die Sicherheitsabschaltung, als klar wurde, dass sie den entgegenwirkenden Kräften nicht Paroli bieten konnten und nur weitere Zerstörungen bewirken konnten. Die Halbschale knallte in die Lücke zurück, in die sie gehörte. Unsichtbare Kräfte packten zu, verbanden Streben wieder miteinander und schlossen die gröbsten Lücken. Die Beiboote drehten ab und zögerten nur kurz, ehe sie in ihre Andockbuchten zurückkehrten. Durch die Zentrale der Ras Chubai ging ein Aufstöhnen der Besatzung, als die riesige zentrale Holokugel zwischen den auf mehrere Ebenen verteilten Stationen in aller Klarheit den Fehlschlag dokumentierte. Man hatte sich angesichts der hochstehenden Technologie des Gegners nicht allzu viele Chancen ausgerechnet, dennoch war ein derart schnelles Scheitern eine Enttäuschung. Das gewohnte Murmeln aus Stimmenausgaben, Anfragen und Anweisungen setzte wieder ein, gedämpft durch Akustikfelder und die verstreut stehenden Pflanzen, denen die Zentrale zum Gutteil ihre aufgelockerte und angenehme Arbeitsatmosphäre verdankte. Sie half zweifellos, auch in ungünstiger Situation den Mut nicht allzu schnell zu verlieren. Perry Rhodan las an seiner Expeditionsleiterstation auf der Empore die Anzeigen ab, in denen die Messwerte aus dem Inneren der Andockbucht dargestellt wurden. Unverändert zeichneten sich in den Messergebnissen des Kantorschen Ultrasextanten die verschwommenen Umrisse des Zylinders ab, der sich vor über 3 Wochen für alle anderen Sensoren unsichtbar mitten in der Bucht niedergelassen hatte. Der Container. Das Raumschiff des Quintarchen Farbaut. Etwa 160 Meter Länge und 40 Meter Durchmesser wirken nicht gerade beeindruckend, dachte er. Und trotzdem strotzt dieses Ding anscheinend vor überlegener Technologie. Man merkt, dass hier keineswegs das Fußvolk Phenerix angereist ist. Perry Rhodan, erklang die Stimme Farbauts in leicht schleppendem Tonfall, aber in einwandfreiem Interkosmo von der oberen Backbordeingangsschleuse der Zentrale her. Ich bin enttäuscht. Perry Rhodan lehnte sich in seinem Kontorsessel zurück und sah dem heranschlendernden Neuankömmling entgegen, ohne die um ihn herum gruppierten Stationsholos abzuschalten. Der Quintarch des Kauporters Phenerik war vage humanoid, mit 2 Armen und 2 Beinen am Rumpf sowie einem Kopf darüber. Damit endeten die Ähnlichkeiten aber schon weitgehend. Von der insgesamt 2,40 Meter hohen Gestalt Farbauts entfiel ein ganzer Meter nur auf den langgezogenen ovalen Kopf, in dem Augen, Mund, Nase und Ohren in vertrauter Weise saßen und damit den ungewohnt starken Unterschied zwischen Breite und Höhe noch unterstrichen. Der Kopf saß auf einem kräftigen, kaum weniger durchmessenden Hals, der in einen im Vergleich schmächtig und doch ungeschlacht wirkenden Rumpf überging. Der rechte Arm hatte ungefähr die gewohnten menschlichen Proportionen und endete in einer Hand mit 5 Fingern, die alle feingliedrig wirkten. Die linke Schulter dagegen saß tiefer als die andere und wirkte verwachsen. Der linke Arm lief in eine Klauenhand aus, deren 2 zweigliedrige Finger wie Daumen frei bewegt werden konnten. Sein Gang war, gemessen an den kurzen und stämmigen Beinen sowie dem erfassten Gewicht von 800 Kilogramm, erstaunlich geschmeidig. Ob die Haut, die wie blauschwarzes, grob geschmiedetes Metall wirkte, mit ursächlich für das Gewicht des Quintarchen war, blieb dahingestellt. Er entzog sich selbst in solchen Kleinigkeiten dank eines technisch erzeugten Schutzfilmes mühelos allen Versuchen, ihn zu vermessen. »Warbaut, warst du gerade in der Cafeteria oder treibt dich etwas zur Eile, dass du so schnell hier auftauchst?« »Warbaut, der im Glanz, bitte, so viel Zeit muss bei der Begrüßung sein. Und ich habe alle Zeit der Welt, egal was ihr versucht. Ich dachte eigentlich, einem Mann mit deiner Erfahrung und Weitsicht müsste das klar sein.« Auf seinen Wink kam ein Besuchersessel angeschwebt und er ließ sich neben Rodan nieder. Auf den Allianzkommissar wirkte er milde amüsiert. »Im Ernst, was sollte das?« Perry Rodan wischte mit einer Handbewegung fast alle Holos weg und deutete auf die vagen Umrisse des Zylinders in der Andockbucht.